SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Und ich stehe jetzt mit meinem Kollegen Carsten Otte auf der Agora, auf der Frankfurter Buchmesse, inmitten der Hallen. Um uns herum sind viele Menschen, viele Besucher, viele Essstände, Springbrunnen und andere Dinge zur Unterhaltung der Messebesucher. Und wir wollen jetzt sprechen darüber, was hier eigentlich dieses Jahr so los ist, so los war. Was sind die heißen Themen, was sind die Trends, was wurde diskutiert? Und ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung, Carsten. Hallo.
Hallo.
Ja, 4000 Aussteller sind zur Messe gekommen aus 130 Ländern. Das ist viel, aber nach wie vor nicht so viel wie vor der Pandemie. Also von der Corona-Delle hat sich die Buchmesse noch nicht so ganz erholt, oder? Wie ist denn dein Eindruck? Wie lebendig ist die Frankfurter Buchmesse?
Ich würde schon sagen, dass die Frankfurter Buchmesse an vergangene Erfolge anknüpft. Es ist schon deutlich erkennbar, dass es auch wieder mehr Publikum gibt. Schon an den ersten Tagen waren die Gänge voll, das ist ganz offensichtlich. Und es hat sich etwas verändert. Du hast es ja gerade eben auch schon erwähnt, diese Agora, die in den Jahren zuvor auch immer ein Ort der Auseinandersetzung, der politischen und literarischen Diskussion war, ist nun wirklich den sehr unterschiedlichen Street-Food-Waggons vorbehalten. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Frankfurter Buchmesse durchlebt eine Verschiebung hin zu einer Eventisierung. Das ist natürlich ganz nett. Ich habe mich so durchgegessen durch Chongqing-Nudeln, Burritos und so weiter. Das ist alles ganz lustig. Aber die Buchmesse findet hier auf diesem Platz jetzt nicht mehr im engeren Sinne statt. Das ist vielleicht auch nötig. Wir werden darüber sprechen, weil der Buchmarkt, das Buchgeschäft in einer großen Krise ist.
Genau, unter anderem ist jetzt auch hier mitten auf der Agora der Pavillon weg, in dem in den letzten Jahren immer sehr schöne literarische Veranstaltungen stattgefunden haben und das Lesezelt. Mein Eindruck ist, es ist eine politisch eher ruhige Messe, keine größeren Skandale. Ich habe nicht mal KI als großes Thema entdeckt, das hat mich ein bisschen gewundert. Oder habe ich was übersehen? Wurde irgendwas heiß diskutiert an mir vorbei? Gibt es Themen auf der Messe, auf die du gestoßen bist, die wichtig sind?
Also ich würde leise widersprechen wollen, was das Thema KI angeht, denn tatsächlich ist es so, dass das alles bestimmende Thema ist. Das war schon bei der feierlichen Eröffnung so. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat ja von einem digitalen Vampirismus gesprochen, hat die Tech-Firmen aus den Vereinigten Staaten frontal angegriffen. Es hat dann auch schon Reaktionen von amerikanischer Seite gegeben. Und seitdem wird darüber gesprochen, nahezu kein größeres Podium kommt ohne eine KI-Debatte aus, ob das jetzt das ARD-Forum ist, ob das die neue Center Stage ist. KI ist in aller Munde, das muss man schon sagen. Ich komme gerade von einem klassischen Standbesuch beim Beck Verlag und da findet man auch das Stichwort von Wolfram Weimer. Digitaler Kolonialismus heißt das Buch von Ingo Dachwitz und Sven Hilbig. Und da geht es genau um die Tech-Konzerne und die Großmächte, wie sie sich die Welt neu aufteilen. Also ich habe den Eindruck, sowohl in den öffentlichen Debatten der Buchmesse als auch in den Büchern, um die es ja hier auch eigentlich gehen sollte, ist KI in aller Munde, zumal es ziemlich viele juristische Themen gibt. Einfach zum Beispiel die Frage, wenn jetzt Urheberrechte verletzt werden in Europa, aber diese Tech-Konzerne in den Vereinigten Staaten sind, wo wird prozessiert? Das ist sehr, sehr kompliziert und ich glaube, das wird uns auch die nächsten Jahre auch auf der Frankfurter Buchmesse weiterhin beschäftigen.
Und es wird uns sicherlich auch beschäftigen, ob Bücher in Zukunft, also Belletristik, noch 100% von menschlicher Hand geschrieben werden oder inwieweit KI genutzt wird. Dieses Jahr ging der Deutsche Buchpreis an ein Buch von Dorothee Elmiger. Für den Roman Die Holländerinnen wurde sie ausgezeichnet. Den hat sie selbst geschrieben, den hat sie nicht mit KI geschrieben. Ein super Buch, eine super Entscheidung, finde ich. Ich habe auch gesehen, dass die Reaktionen allgemein sehr positiv ausgefallen sind. Bist du auch zufrieden oder hattest du andere Favoriten?
Von der Weg muss man sagen, dass wir vielleicht ausgehend von der Shortlist diskutieren müssen. Ich habe ein paar Titel, das kann ich vielleicht schon einflechten, vermisst. Beispielsweise Anja Kampmanns wunderbaren Roman Die Wut ist ein heller Stern oder auch Katharina Polladians Roman Goldstrand. Das habe ich auch in diversen Gesprächen, Kommentaren immer wieder erwähnt. Aber das ist natürlich auch müßig, darüber zu diskutieren, welche Titel nicht auf einer Long- oder Shortlist stehen. Das war nun mal die Entscheidung der Jury. Und für die Jury war der Roman von Dorothee Elmiger das Buch des Jahres und dem kann ich voll und ganz zustimmen, und zwar aus einem Grund, weil dieser Roman sich aus der Sprache selbst, aus der Ästhetik her selbst erklärt. Es ist eine furiose Geschichte. Eine Schriftstellerin, die eigentlich eine Poetikvorlesung halten will, bekommt das Angebot, mit einem nicht näher benannten Theatermacher in den Dschungel von Panama zu fahren, auf den Spuren von zwei jungen Frauen, die dort verschwunden sind. Das sind die titelgebenden Holländerinnen, die eigentlich Niederländer sind. Da hat man schon so eine Verschiebung. Und diese Truppe geht dann in den dunklen Wald. Wir denken an Joseph Conrad, der auch sicherlich eine Rolle spielt in diesem Roman. Und ich könnte immer weiterreden. Abgesehen davon ist dieser Text in indirekter Rede gehalten. Ein ganzer Roman im Konjunktiv 1. Das ist so großartig. Hier kommt Literatur zu sich selbst. Ich bin darüber sehr, sehr glücklich.
Der Roman von Dorothee Elmiger ist gerade nicht lieferbar. Und so geht das auch den Büchern von Götz Ali und Thomas Pynchon, die ganz neu sind. Da muss man jetzt 2 bis 3 Wochen warten, bis man ein Buch bekommt. Das ist jetzt kein Drama. Aber es ist ein bisschen doof, wenn Bücher gerade heiß diskutiert werden. Was ist das Problem da beim Drucken?
Naja, man muss sagen, auch die Druckindustrie leidet unter einem eklatanten Fachkräftemangel. Und es ist gar nicht so leicht, bei einem Buchpreisgewinn dann Druckslots zu bekommen. Die Leute wollen auch keine Nachtschichten mehr einlegen oder auch Wochenenddienste schieben. Und das führt dazu, dass die Druckgeschichten mehr oder weniger vorgeplant sind und auch ein Verlag wie der Hansa Verlag sich hinten anstellen muss. Es ist ja doch so, dass ein Buchpreisgewinn dazu führt, dass die Auflage exponentiell nach oben geht. Ich habe gerade mit Vertretern des Hansa Verlags gesprochen. Das Buch wird auf eine so sehr hohe Zahl nachgedruckt und kommt jetzt auch in die Läden. Aber man muss sich wahrscheinlich, bis das dann wirklich ankommt und dann auch online wieder bestellbar ist, einige Wochen warten. Das ist natürlich für den Handel ganz, ganz schlecht. Hinzu kommt, dass die Papierpreise seit Jahren steigen. Und das ist auch etwas, was wir hier auf der Messe ja erleben. Ich halte gerade die letzte werktägliche Printausgabe der Berliner Tageszeitung Die Taz in den Händen, sehr schön gestaltet, auf jeder Seite mit Händen, und die Headline lautet: Halt dich an deiner Zeitung fest. Das ist so ein wehmütiger Abschied von einer Printkultur, von einer Druckkultur, weil auch Zeitungen wissen, dass der Vertrieb immer schwieriger wird, dass Papier auch aus ökologischen Gründen ein Problemstoff nahezu ist, und das wirkt auch auf die Verlage hinein, die wirklich, vor allem die kleineren, da zu kämpfen haben. Es geht Richtung Digitalität. Und wenn man jetzt diesen Roman von Dorothee Elmiger lesen möchte, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, ein E-Book zu bestellen. Und das kann man sofort.
Oder zur Bücherei gehen. Auch das kann man sofort. Ja. Geredet wird aktuell auch über den Deutschen Verlagspreis. Den bekommt dieses Jahr auch der Verbrecherverlag. Von rechter Seite ist er als linksradikal inzwischen verschrien worden und die Preisvergabe stark angegriffen. Was war da los?
Naja, es ist ein rechtspopulistisches Nachrichtenportal, das den Verbrecherverlag, der ja inhaltlich sehr breit aufgestellt ist, mit ganz unterschiedlichen Büchern zu Antisemitismus, aber auch literarische Titel sind da im Programm. Ich glaube, das ist der Versuch gewesen, jetzt Kulturkampf auf Mickey-Maus-Niveau durchzuspielen, hat aber nicht ganz geklappt. Und das lag auch daran, dass Wolfram Weimer, der schon erwähnte Kulturstaatsminister, sich mit breiter Brust vor den Verbrecherverlag gestellt hat. Im Grunde genommen ist die Art und Weise, wie das durchgeführt wurde, dann nicht ernst zu nehmen, und man kann im Rückblick auch ein bisschen drüber schmunzeln. Das heißt aber nicht, dass es da nicht eine Gefahr gibt. Rechtsextreme und rechtspopulistische Verlage sind dieses Jahr nicht auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Sie haben ja auch angekündigt, ein Gegenprojekt zu starten, dem ich jetzt wenig Chancen einräume. Aber man wird sehen, möglicherweise auch durch die potenziellen Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland, wie sich dieser Kulturkampf weiterentwickelt. Ich bin da auch durchaus in Sorge.
Wir stehen jetzt hier inmitten des Trubels, um uns herum viele Leute, die essen, viele Leute, die die Hallen wechseln, viele Leute, die auf Bildschirme schauen, wo Dinge gezeigt werden. In der Mitte des Platzes steht eine riesige Asterix-Figur, weil es einen neuen Asterix-Band gibt. Also hier stehen wir sehen alle Hallen. Ich selbst gehe am liebsten durch Halle 5 und 6, muss ich sagen. Genau, ich gucke direkt drauf zu. Und das liegt daran, weil dort die internationalen Aussteller sind. Also ich habe schon gesehen, bei den Koreanern kann man traditionelle Drucke anfertigen. Ich habe bei den Ständen von der arabischen Halbinsel den Sharia Book Council gesehen. Ich habe bei den Brasilianern Caipirinha und La Bamba mitgemacht. Also das ist eine ziemlich wechselhafte und bunte Weltreise im Kleinen. Ich bin da sehr gerne. Welche Orte steuerst du gerne an auf der Buchmesse? Wo findest du interessante Sachen?
Ja, das geht mir ganz genauso. Wir holen uns die ganze literarische Welt nach Frankfurt und meine Wahl fällt auch genau in diese Bereiche. Ich finde es auch durchaus beruhigend, dass man in besagter Halle 6.0 eben nicht nur Verlage von der arabischen Halbinsel findet, sondern auch israelische Verlage. Ich finde das sehr wichtig, denn gerade in dieser angespannten Weltlage muss auf der Ebene der Literatur und der Buchkultur ein vielleicht noch nicht ein Gespräch möglich sein, aber zumindest müssen diese Verlage präsent sein und auch keine Angst haben, hier sein zu können. Seit einigen Jahren besuche ich den Stand der Ukraine, der ja auch unterstützt wird mit öffentlichen Geldern der Bundesrepublik Deutschland. Und dieses Jahr habe ich ein sehr berührendes Erlebnis gehabt, weil ich einen Journalisten und Sachbuchautor kennengelernt habe, der in Uniform, was ja doch ein seltener Anblick ist, in Uniform an dem Stand der Ukraine sein Buch vorstellte. Ein Autor, Wladislav Golovin heißt er, der auf sehr humoristische Art und Weise erzählt hat von einer Einheit, die ich gar nicht kannte, nämlich den Cultural Forces der Ukraine. Power to the culture, culture to the power heißt der Slogan. Und da hat man gesehen, dass es bei dem Krieg in der Ukraine eben auch darum geht, dass die Russische Föderation, dass Putin eben nicht nur Häuser zerstört, sondern eine ganze Kultur zerstören will. Und dass da Schriftsteller eben ihren Fronturlaub nutzen, um hier auf der Frankfurter Buchmesse zu sein, das beeindruckt mich sehr.
Also viel zu sehen und viel zu erleben hier. Eben hörte man auch noch ein Flugzeug über uns fliegen, denn der Frankfurter Flughafen ist nicht weit von hier. Es ist ein bunter Trubel. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Gerne.